Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Mayer.
Die Olympischen Winterspiele gehen heute zu Ende und wir ziehen schon mal eine Bilanz. Und die Bundesregierung plant neue Regeln für Geflüchtete. Sie sollen schneller in Deutschland arbeiten können. Die letzten Wettbewerbe laufen noch, aber dann war's das. Dann sind die Olympischen Winterspiele in Italien auch schon wieder vorbei. Und dann stellt sich die Frage, was bleibt davon? Schon jetzt ist klar, der König dieser Spiele, das ist Johannes Høslöft-Klæbu, Langläufer aus Norwegen. Er hat in 6 Rennen 6-mal Gold geholt und das hat vor ihm noch keiner geschafft.
Jetzt gibt's Historisches. Johannes Høslöft-Klæbu wird zum heiligen Johannes, weil er die 6. Goldmedaille holt. Das hat's noch nie gegeben.
Überhaupt Norwegen, erneut Wintersportnation Nummer 1.
Gold für Norwegen.
Glückwunsch an Norwegen. Sie sind die beste Nation.
Bislang 18-mal Gold. So viel hat noch nie eine Nation gewonnen. Allerdings auch bei einer neuen Rekordzahl an Wettbewerben. 116. Deutschland ist auch die Nummer 1 bei 4. Plätzen. Bisher 13-mal mehr oder weniger knapp an Bronze vorbei. Das schmerzt Olaf Tabor, den deutschen Chef de Mission.
Das schmerzt deswegen, weil es irgendwo zwischen Drama und Tragödie abgelaufen ist.
Vor dem Abschlusstag hat Team D 7 goldene und insgesamt 24 Medaillen in der Bilanz stehen. Davon allein 17 von Rodland-Bob-Piloten und Skeletoni in der Eisbahn erschlittert. Das Märchen dieser Spiele schreibt Federica Brignone. 10 Monate nach ihrem Horrorunfall, Schien- und Wadenbeinbruch, Kreuzbandriss, triumphiert Fede, Italiens Alpinheldin in Riesenslalom und Super-G. Unglaublich.
Federica Brignone, 28 anni dopo.
Unglaublich. Today I have no words, so this is again crazy.
Auch wenn es dem Internationalen Olympischen Komitee nicht gefällt, es waren politische Spiele. Der Ausschluss des ukrainischen Skeletonfahrers Wladislav Heraskevich hat dem IOC massive Kritik eingebracht. Heraskevich wollte nur mit diesem einen Helm starten, beklebt mit Bildern von 24 im russischen Angriffskrieg getöteten Sportlerinnen und Sportlern.
Ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich werde diese Athleten nicht verraten. Ich habe gesagt, ich starte nur mit diesem Helm und das habe ich getan. Ich habe sie nicht verraten.
Das IOC kommt Heraskevich entgegen. Die neue Präsidentin, Schwimm-Olympiasiegerin Kirsty Coventry, versucht vor dem Start persönlich, aber vergeblich zu vermitteln und ist anschließend angefasst. Hat's alles auch noch nicht gegeben.
I really wanted to see him race today. It's been an emotional morning.
Einige US-Athletinnen und Athleten äußern sich kritisch über die Situation in ihrem Land. Nachdenklich, überlegt, dezidiert. Und es bleiben die besonderen Momente. Die kaum zu ertragenden Schmerzensschreie von US-Superstar Lindsay Vonn nach ihrem Sturz oder das Slalom-Drama um Atle Lee McGrath. Der Norweger fädelt in Führung liegend ein, stapft quer über die Strecke Richtung Wald, wirft sich in den Schnee. Oder Nazgul, der wolfsähnliche Hund, der plötzlich auf die Langlaufloipe rennt und als Zielfoto verewigt wird.
Lars Becker war das aus dem ARD-Olympiateam mit einer vorläufigen Bilanz der Olympischen Spiele in Italien. Heute Abend dann noch die große Abschlussfeier und bis dahin hört ihr alle wichtigen Entscheidungen natürlich auch hier bei uns bei NDR 2. Wir wissen schon lange, Arbeiten hilft dabei, in einem neuen Land anzukommen. Man lernt die Sprache, knüpft Kontakte und bekommt außerdem auch Struktur in den Alltag. Nur bisher ist es für viele Geflüchtete ziemlich schwierig, einen Job in Deutschland anzufangen. Bundesinnenminister Dobrindt will das ändern. Er hat jetzt neue Regeln angekündigt, damit Asylsuchende schneller arbeiten können als bisher. Benjamin Großkopf, NDR 2 Berlin.
Bereits im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, Hürden abzubauen und Arbeitsverbote für Geflüchtete auf maximal 3 Monate zu reduzieren. Dies setzt Innenminister Dobrindt nun um, und zwar nach dem Motto Teilhabe durch Tätigkeit, so nennt es der CSU-Politiker. Er versteht darunter, Arbeiten nach 3 Monaten ist möglich, auch wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das soll weiterlaufen, und zwar unabhängig davon, ob jemand eine Stelle gefunden hat oder nicht. Eine Arbeitspflicht soll es nicht geben und Einschränkungen. Bereits abgelehnte Asylbewerber und Menschen, die im Verfahren etwa falsche Angaben machen, sollen von der Veränderung nicht profitieren. Die Regelungen, wann Geflüchtete arbeiten dürfen und wann nicht, sind sehr kompliziert, bereits öfter verändert worden und sorgen immer wieder für Kritik. Es hängt bislang unter anderem davon ab, ob Menschen noch in einer Aufnahmeeinrichtung leben oder nicht. Und eine zentrale Frage ist, wie der Arbeitslohn und andere Sozialleistungen zusammenhängen, etwa für die Unterkunft. Hier sagt das Bundesinnenministerium jetzt, der Verdienst soll künftig angerechnet werden.
Und dann schauen wir in die USA. Das war ja ein ziemlicher Schlag für Präsident Donald Trump. Das oberste Gericht der USA hat am Freitag die meisten seiner Zölle gekippt. Und die sind ja gewissermaßen Grundlage für seine komplette Politik. Denn diese Zölle, die hatte Trump mit einem Notstandsgesetz begründet und so konnte er die Abgeordneten im Kongress umgehen. Das aber war nicht okay, sagt das Gericht und hat die Zölle eben gestoppt. Sein wichtigstes Werkzeug, das will Trump aber nicht aufgeben. Er will jetzt neue Zölle einführen auf einer anderen rechtlichen Grundlage. Martin Ganselmeier, NDR 2 New York.
Schon kurz nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs gab sich der amerikanische Präsident trotzig. Wir haben Alternativen, großartige Alternativen. Am Ende werden wir mehr Geld einnehmen.
We have alternatives. Great alternatives. Could be more money. We'll take in more money.
Doch einen fertigen Plan B hatte Trump offensichtlich nicht in der Schublade. Am Freitagabend kündigte er einen weltweiten Zollsatz auf Importe in Höhe von 10% an. Dieser solle ab Dienstag gelten. Am Samstag jedoch legte Trump nach. Auf seiner Online-Plattform schrieb er, nach einer gründlichen, detaillierten und kompletten Überprüfung des Gerichtsurteils werde er den weltweiten Zollsatz mit sofortiger Wirkung auf 15% erhöhen. Dies sei das vollständig zulässige und rechtlich geprüfte Niveau, so Trump wörtlich. Die neuen Zölle begründet Trump mit einem Handelsgesetz aus dem Jahr 1974. Dies erlaubt dem US-Präsidenten für einen Zeitraum von 150 Tagen Zölle bis zu einer Höhe von 15% auf Importe zu erheben. Bis Juli hat Trump also erst einmal Zeit gewonnen. Wenn die Importzölle allerdings darüber hinaus gelten sollen, dann benötigt Trump die Zustimmung im Kongress. Dort haben die Republikaner zwar in beiden Häusern eine Mehrheit, doch unter den Republikanern gibt es zahlreiche Abgeordnete, die Trumps Zollpolitik kritisch sehen. Insofern steht eines der wichtigsten Instrumente von Trumps Politik ab sofort auf wackeligen Füßen. Und noch ein Problem hat Trump nach dem Gerichtsurteil. Zahlreiche Unternehmen und mehrere Bundesstaaten fordern jetzt schon die zu Unrecht gezahlten Zölle zurück. Einer von ihnen ist Rick Waldenberg, Chef einer Firma, die Pädagogen wertvolles Spielzeug verkauft. Waldenberg gehörte zu den Klägern vor dem obersten Gerichtshof. Die Zölle wurden zu Unrecht eingeführt. Die Regierung hat unrechtmäßig Geld von uns einbehalten. Das ist, als wenn man zu viele Steuern gezahlt hat. Die Regierung muss es zurückzahlen mit Zinsen. So sieht es das Gesetz vor. Trump hatte stets stolz darauf verwiesen, dass seine Zölle Mehreinnahmen in Höhe von 175 Milliarden Dollar in die Staatskasse gespült haben. Diese wollte er eigentlich nutzen, um die Steuern zu senken. Nun muss er damit rechnen, dass Unternehmen, aber auch US-Bürger ihren Anteil an den 175 Milliarden zurückfordern. Die Gouverneure mehrerer Bundesstaaten kündigten bereits an, dass sie für eine durchschnittliche Familie in ihrem Bundesstaat 1.700 Dollar von der Trump-Regierung verlangen. Dies entspreche den Zusatzkosten, die eine amerikanische Familie wegen Trumps Zöllen aufbringen musste.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.